Deutschlandfunk Kultur Interview.
An diesem sehr frühen Morning in America hat Donald Trump seine lange angekündigte große Ankündigung wahrgemacht. Und wir wissen nun, dass er 2024 für die US-Präsidentschaft kandidieren will. Und ich möchte jetzt erfahren, ob sein Konzept, via Social Media zu agieren, Grenzen hat und ob es vielleicht auch Grenzen der Aufmerksamkeitsökonomie für Politikerinnen in den Medien gibt. Und dafür bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Johannes Hilje. Er ist Politik- und Kommunikationsberater für Ministerien, Parteien, Abgeordnete, Unternehmen und Verbände in Berlin und hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt das Wir der AfD, Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. Herr Hilje, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau von Willemeck.
Zuletzt lief es ja gar nicht gut für Trump. Viele seiner Leute sind bei den Midterm-Wahlen durchgefallen. Immer mehr Republikaner stellen sich offen gegen ihn. Kann er denn nach seinem Auftritt in der Nacht wieder die Oberhand bekommen?
Ich glaube, das ist schwierig. Also er macht da weiter, wo er 2020 aufgehört hat. Das hat man eindeutig bei seiner Rede letzte Nacht gesehen. Trumps Feindbilder sind gleich geblieben. Migranten, die Medien, natürlich die Demokraten und sowas, was er die radikale Linke nennt. Dann verklärt er vollkommen seine Amtszeit und sein Angebot ist dann an die Wählerschaft, zu diesen großartigen und glorreichen Jahren zurückzukehren während seiner Amtszeit. Und das ist eigentlich nur für seine Kernunterstützer glaubhaft. Mein Eindruck ist nach dieser Rede umso mehr, Trump ist ein angeschlagener Kandidat. Er hat keine neue Erzählung anzubieten.
Trotzdem, diese lange Ankündigung vorher, also es ist wie so ein ganz langer Anlauf, bis er dann heute tatsächlich die sehr große Ankündigung gemacht hat. Damit hat er die Medien ja heiß gemacht und war dann zwangsläufig auch präsent. Oder könnten die Medien darauf verzichten, diese Dauerinszenierung mitzumachen?
Naja, Trump hat im Vorfeld einen Spannungsboden aufgebaut, das stimmt. Er hat auch dann seine mediale Resonanz gefunden. Aber weil seine Ankündigung ja wenige Tage vor den Midterms stattgefunden hat und damals ja auch schon als Kandidatur interpretiert wurde, kann man, glaube ich, auch feststellen, dass diese Perspektive der Trump-Kandidatur den Republikanern gar nicht geholfen hat bei den Midterms. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die Trump wollte, die hat er zwar bekommen, aber anders als 2016 lebt Trump nicht mehr allein von seiner Aufmerksamkeit. Denn viele Menschen haben jetzt auch einen Eindruck, wie gut beziehungsweise eben schlecht er regieren kann. Und auch das prägt dann die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger.
Das heißt, wie sich bei den Wahlen gezeigt hat, seine Gabe, die Klaviatur von Social Media zu spielen, die kommt an ihr Ende. Könnte Trump vielleicht bald entzaubert sein und dass eine Mehrheit diesen Mann schlicht nicht mehr abnimmt, was er so von sich gibt?
Ja, es gibt noch eine ganz interessante Erkenntnis so auf inhaltlicher Ebene in Bezug auch auf das, was er immer so erzählt, vor allem auch an Lügenmärchen. Bei den Midterms sind diejenigen Wähler, die Trumps Erzählung der gestohlenen Wahl glauben, mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit zur Wahl gegangen. Also die sind eigentlich eher zu Hause geblieben. Trump wurde da ein Stück weit ja auch Opfer seiner eigenen Lüge. Weil wenn man glaubt, dass die Wahlen gefälscht werden, dann hat man logischerweise weniger Motivation, daran teilzunehmen. Ich glaube auch, das ist ein Grund, warum er diese Lüge letzte Nacht gar nicht wiederholt hat, weil er merkt, dass er eben teilweise davon nicht mehr profitiert. Das ist das eine. Und andererseits muss man auch sagen, im Vergleich zu 2016 hat er einen strukturellen Nachteil, was die sozialen Medien angeht. Er ist heute bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube gesperrt. Seine eigene Plattform, die er aufgebaut hat, True Social, so quasi sein eigenes Wahrheitsuniversum, die hat gerade mal 2 Millionen Nutzer. Das ist bei 150 Millionen Wählerinnen und Wählern viel zu wenig. Trumps Aufstieg ist natürlich untrennbar mit den sozialen Medien verbunden, aber sein Abstieg eben auch ein Stück weit.
Seit Jahren reden wir ja immer wieder darüber, dass die Medien Populisten nicht auf den Leim gehen dürfen, sprich nicht auf jede scharfe Äußerung aufspringen sollten und nicht jede noch so extreme Position gleichwertig diskutieren. Das kennen wir ja auch aus unserer Redaktion. Da wird immer überlegt, machen oder nicht machen. Würden Sie sagen, dass Journalistinnen und Journalisten inzwischen sensibler dafür geworden sind oder läuft im Wesentlichen alles weiter wie bisher, weil eben die medialen Mechanismen nun mal so sind, wie sie sind?
Also ich würde sagen, vor allem die US-Medien haben da eine Lernkurve hingelegt, gerade im Zuge der Präsidentschaft von Trump. manche deutsche Medien haben sich ja auch dazu gelernt, aber nicht in dem Maße, wie das in den USA passiert ist. Man kann über einen demokratiefeindlichen Politiker nicht auf gleiche Weise berichten wie über demokratietreue Politiker. Ich sag mal ein Beispiel, wie US-Medien mittlerweile mit Trump umgehen. Wenn Trump lügt, und das tut er ja sehr oft, dann verbreiten viele seriöse Medien in den USA diese Lüge nicht mehr uneingeordnet, beispielsweise in einer Überschrift. Also dann würden die in die Überschrift beispielsweise schreiben, entgegen der Fakten sagte Trump dies und jenes. Das schreibt übrigens auch heute Morgen die New York Times zu seiner Rede. Also da lautet die Überschrift, Trump verkündet Kandidatur, wiederholt Lügen und beschönigt seine Bilanz. Mhm. Und somit machen sich die Medien eben nicht mehr zum Verstärker seiner Lügen, wie sie es teilweise noch 2016 gemacht haben. Und das ist, würde ich sagen, eine Lernkurve.
Mhm. Aber auch jenseits der Vereinigten Staaten sind ja Rechtspopulistinnen oder rechtsextreme Politikerinnen durchaus erfolgreich, wenn sie nicht ganz so rüpelhaft auftreten. Also wir sehen das bei Ron DeSantis in den USA, der die gleiche Agenda hat, aber das irgendwie anders anstellt. Wir sehen es bei Marine Le Pen, bei Giorgia Meloni. Wo verläuft der schmale Grat der Aufmerksamkeitsökonomie? Wie viel Populismus und Extremismus brauchen diese Leute, um erfolgreich zu sein? Und ab wann gehen zu schrille Töne nach hinten los?
Ja, mein Eindruck ist, dass die erfolgreichen Populisten und Extremisten heute eigentlich diejenigen sind, die das strategische Mittel der Selbstverharmlosung wählen. Also Le Pen hat sich so ein Stück weit selbst entteufelt. Meloni war im Wahlkampf deutlich weniger aggressiv als früher. Ron DeSantis, den Sie gerade angesprochen haben, der setzt in den USA einen ganz anderen Ton, obwohl er eben auch eine ähnlich radikale Agenda verfolgt. Aber er präsentiert sich als bürgernah, als Familienmensch, als empathisch, hat einen sehr weichgespülten Kampagnen-Spot gemacht. Also daran sieht man, radikale Kräfte brauchen die Anschlussfähigkeit in der gesellschaftlichen Mitte, um Wahlen zu gewinnen. Und das gelingt ihnen, oder sie versuchen es zumindest zu erreichen, indem sie sich eigentlich ein Stück weit harmloser geben, als ihre politische Agenda das eigentlich hergibt.
Was sie nicht unbedingt weniger gefährlich macht. Einschätzung des Politikberaters Johannes Hillje nach Trumps Ankündigung 2024 wieder fürs Weiße Haus zu kandidieren. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken. Schönen Tag.
Ihnen auch.